Vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich toll, wenn eine Gemeinde ein Team hat, was morgens ganz früh kommt und dann für die Musik. Genau. Ich habe gerade gemerkt, es geht doch ohne Quietschen. Ich komme ein bisschen näher, weil die Kinder sind weg und es ist in jeder Gemeinde das Gleiche. Dann ist so viel Platz. Und wenn man dann da ganz hinten steht und über Geschwister reden soll oder so, finde ich, passt das einfach nicht. Also, ich rücke euch auf die Pelle und hoffe, ihr habt Spaß mit mir, weil das Thema hat euer Pastor ausgesucht. Ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, zur Emanuel-Gemeinde nach Sachsenhausen zu fahren und über Kain und Abel zu sprechen. Mord und Totschlag habe ich euch mitgebracht. Ich hoffe, wir finden eine gute Lösung dafür. Ich mag dich, du nervst mich. So lautete der Titel eines Lehrbuches, das meine Tochter auf dem Tisch hatte, als sie ihre Bachelorarbeit schrieb. Und die schrieb ihre Bachelorarbeit über Geschwisterkonstellationen in der Heimunterbringung. Dann habe ich gedacht, es klingt jetzt nicht so nach Lehrbuch, finde ich. Klingt so ein bisschen nach Erlebnisbericht. Ne? Die Kinder haben eben eigentlich genau das Gleiche gesagt. Ne? Ich mag dich und du nervst mich. Da scheint was drin zu sein. In diesem Buch, natürlich habe ich da durchgeblättert, blieb ich an einem Artikel hängen. Das ist eine Meldung aus einer Züricher Zeitung vom 6. August. Aus Eifersucht hat ein 15-jähriger Junge am Sonntag seinen 11-jährigen Halbbruder in München mit einem Elektrokabel erdrosselt. Das gestand er beim Verhör nach anfänglichem hartnäckigem Leugnen. Die Fakten, die da noch da standen, waren, die Halbbrüder waren seit 2 Tagen vermisst worden. Die Leiche des jüngeren Kindes ist von der Polizei im Gebüsch gefunden worden. Den Älteren hat man dann am Hauptbahnhof aufgegriffen irgendwann. Und da hat er dann erzählt, dass er ausreisen wollte und dass er seinen Bruder schon ganz lange nicht mehr gesehen hatte, nachdem sie nach einem gemeinsamen Spaziergang sich getrennt hatten. Der Verdacht blieb trotzdem auf dem älteren Bruder. Das steht nicht genau warum, aber das war so. Bei einer zweiten Vernehmung durch die Polizei gesteht er dann die Tötung. Und in dieser Erklärung, warum ist es überhaupt dazu gekommen, sagt er, er habe sich von seinem Vater und der Stiefmutter, die war die leibliche Mutter des getöteten Kindes, stets zurückgesetzt gefühlt. Der jüngste der 11 Geschwister war von allen abgöttisch geliebt worden. Der Entschluss, ihn zu töten, sei ihm ganz plötzlich überkommen, als Hass und Eifersucht in ihm aufgestiegen seien. Wir haben schon hunderte solcher Artikel gelesen. Wir machen den Fernseher an und wir gucken Tatort. Habe ich euch mitgebracht. Hier, Tatort, Kain und Abel. Da zucken wir eigentlich gar nicht mehr so richtig. Das ist ein bisschen schade, dass das so ist. Das nennt man wahrscheinlich Abstumpfen. Aber dennoch lässt dieser Zeitungsartikel viele Fragen offen und zeigt auf eine sehr eindrückliche Art und Weise, wie aufgepeitschte und genährte Geschwister-Eifersuchtsemotionen zu einem Extremfall führen. Und die Stichworte darin, ich habe sie versucht zu betonen beim Lesen, sind uns ganz bekannte. Eifersucht, Neid, sich zurückgesetzt fühlen, Bevorzugung des anderen, Hass. Bereits ganz, ganz kleine Kinder werden von solchen Gefühlen übermannt. Nicht umsonst passt eine Mutter, die ein Baby gekriegt hat, auf ihre 4-Jährige besonders gut auf. Wir sagen dann zwar, die kann mit dem Geschwisterkind noch nicht so gut umgehen und haben Sorge, dass sie sie fallen lässt oder wie auch immer, aber da steckt auch die Sorge dahinter, wie geht das ältere Kind mit dem jüngeren Kind um? Und das Misstrauen ist berechtigt. Denn 4-jährige Kinder füttern kleine Babygeschwister mit Desinfektionsmittel, war auch einer dieser Zeitungsartikel. Da denke ich mir, konnten die schon lesen? Wussten die, dass da Desinfektionsmittel draufsteht und stand da giftig? Sie werfen sie aus dem Fenster oder sie drücken ihnen ein Kissen ins Gesicht. Und wir Erwachsenen, wir lesen das und sagen, ach so. Aber es ist so krass, es ist so krass. In abgeschwächter Form findet das so häufig statt, dass wir es als komplett normal betrachten oder einfach nicht mehr bemerken. Wir sehen gar nicht mehr, in welcher Not auch dieser Mensch, der kleine oder auch größere, sich da befinden. Bevorzugung und Rivalität, fair oder unfair, Liebe ist nicht immer gerecht verteilt, Das ist ein starkes Thema. Das ist unser Thema von heute. Wollt ihr gehen oder bleibt ihr noch? Ja, ihr lacht. Ihr wisst noch nicht, wo das hinführt. Genau. Die Bibel ist gespickt mit Beispielen darüber. Und der erste Konflikt zwischen Brüdern, und ja, interessanterweise nahm dann auch das Lehrbuch meiner Tochter Bezug darauf, also hinter dem Zeitungsartikel stand ein bisschen, damit ich auch weiß, was sie meinen, mit Eifersucht und Rivalität und so. Und dann kam sofort Kain und Abel. Sofort. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant. Die beschäftigen sich in so einem Lehrbuch irgendwie mit Kain und Abel und der Bibel. Fand ich super. Ich gehe da nicht mehr näher darauf ein, wie sie sich damit mit Kain und Abel beschäftigen, weil eigentlich haben sie es nur erwähnt, sie haben sich nicht damit beschäftigt. Das fand ich jetzt wieder ein bisschen schade. Aber Kain und Abel sind ein brüderliches Subsystem, das an der Bevorzugung von Abel und auch am Gerechtigkeitsprinzip Gottes scheitert. Und ich denke, wir lesen es mal dazu, damit uns diese Geschichte wieder ganz präsent ist. Und ich habe sie euch mitgebracht in der Übersetzung von Luther 2017, damit wir alle den gleichen Text haben, könnt ihr mitlesen. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Ich muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir ergehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Auch aus dieser Geschichte bleiben viele, viele Fragen offen. Aber zunächst dokumentiert sie mal ein freudiges Ereignis. Die Geburt eines Kindes. Und die Mutter ist ja auch nicht irgendwer. Es ist Eva. Und die Mutter ruft begeistert, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn, denn nach der Erschaffung der Menschen Adam und Eva durch den Schöpfer Gott entsteht hier der erste menschlich geschaffene Mensch. Und nach dem schlechten Start und dem Rauswurf von Adam und Eva aus dem Paradies ist das doch mal eine gute Nachricht. Eva ist Gott dankbar für die Geburt des Sohnes und der verspricht, ein richtiger Mann zu werden. Vielleicht war er ein besonders kräftiges Kind und er bekommt mal gleich einen starken Namen. Kain heißt nämlich übersetzt der Schmied. Er wurde Ackermann. Also, aber ich denke, es steht einfach für Kraft. Vielleicht ruht hier die Hoffnung einer Mutter auf so einem starken Kind. Das soll ein starker Held werden. Na, wenn die wüsste. Und dann hat die Mutter auch noch das Glück, einen zweiten Sohn zur Welt zu bringen. Über ihn sagt sie allerdings nichts. Vielleicht war er ein bisschen schmächtig, eher ein zartes Kind. Sein Name Abel könnte dafür sprechen, denn der bedeutet übersetzt Hauch. Leider bedeutet er auch nichts. Nicht so schön. Über Abel wird dann aber eigentlich nichts mehr weiter überliefert, außer seinem Beruf. Bis hierhin eine gute Entwicklung im neuen System Familie, würde ich mal sagen. die aus dem Paradies geworfenen gestalten ihr Leben als Familie, sie entwickeln sich weiter, sie entwickeln eine Existenz und wir hören nichts mehr davon, bis zu dem Tag, an dem Abel mit seinem Bruder aufs Feld geht und getötet wird. Juristisch betrachtet eine ganz klare Sache. Gibt es Juristen hier unter uns? Kein Jurist hat sich hier heute, keiner möchte sich outen, alles klar. Juristisch gesehen ist das klar. Das ist Mord aus Eifersucht und es ist auch kein Totschlag, es ist auch nichts Erklärbares, es ist vorsätzliche Tötung. Das erschüttert uns ungefähr so viel wie der Zeitungsartikel. Das ist so weit weg von uns. Wir erleben kein, aber erleben wir ihn wirklich? Wir sehen da den Brudermörder, viel zitiert, ne? Soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Das ist uns alles geläufig, aber ich möchte mich eigentlich nicht darauf konzentrieren, dass dieser Mann einen Mord begangen hat, sondern ich möchte mich auf das konzentrieren, was davor war und was danach kommt. Also juristisch gesehen haben wir das jetzt abgehandelt. Theologisch geht noch ein bisschen. Wir haben gelesen in Vers 4b, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Wer von euch sind Eltern? Okay. Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, ob ihr wirklich eure Kinder gleich behandelt? Ob es immer gerecht ist? Und wenn ihr jetzt überlegt, ihr seid alle auch Kinder von jemandem, habt ihr euch immer gerecht behandelt gefühlt? Nee, genau. Ihr lächelt hold und schüttelt leise bedenklich den Kopf. Ich gehe mal davon aus, bei euch war es auch nicht anders als bei uns zu Hause. Aber Opfer zu bringen, das hieß damals Gott Danke zu sagen. Und im Grunde genommen wollten sie Gott eine Freude machen. Und die Opfergebenden, die hoffen auch immer so ein bisschen, dass dann auch so ein bisschen Glanz nochmal wieder auch zurückfällt. Das ist so ein bisschen, wir sammeln die Kollekte für die eigene Gemeinde. Da kommt der Segen auch wieder so rum. Ne? Also das ist okay. Das darf man so sehen. Das ist der Kreislauf des Segens. Und dieser wird nämlich nicht von Kain, dem Brudermörder, unterbrochen, sondern von Gott. Das können wir jetzt verstehen oder nicht, aber so ist es. Gott unterbricht die Happy Clappy Family. Abels Gabe nimmt er an, die von Kain würdigt er keines Blickes. Das erkennt Kain jetzt nicht so, als sein Opfer da liegt und dann liegt das andere Opfer daneben. Und dann sieht er, das eine wird angenommen und das andere nicht, sondern er erlebt das. Das Leben geht weiter nach dem Opfer und er merkt, dass seine Ernte nicht mehr klappt, es nicht mehr regnet und er sieht, dass der andere, nämlich Abel, eine fette Herde hat, weil er ist ja Schäfer, bei dem läuft es richtig, die vervielfältigen sich zig und weiß ich nicht und dann muss er irgendwas damit machen. Der ist, auf jeden Fall ist eine Ungleichheit entstanden. Vielleicht guckt keiner drauf und sagt, Mann, für mich reicht es überhaupt nicht mehr zum Leben hier. Aber mein Bruder, da ist richtig cool. Ich weiß nicht, ob euch dieser Gedanke so ganz kurz auch schon mal irgendwo gekommen ist. Mein Nachbar hat aber echt Kohle, oder? Neue Fenster. Also bei uns zieht's. Neue Fenster. Boah, noch ein neues Auto. Der hat eine große Familie. Wir können keine Kinder kriegen. Das ist alles das Gleiche. Es ist immer dieses Draufgucken, zu sich gucken, zum anderen gucken, nicht ganz so glücklich drüber sein. Kain beschleicht so ein Gefühl von, mein Leben gelingt nicht so. Und Missgunst und Neid sind dann die ersten, die aufpoppen. Und hier beginnt ein Prozess. Er denkt nicht daran, dass sich ja vielleicht nächstes Jahr, wenn der Regen wieder kommt, alles zum Besseren wenden kann für ihn. Er denkt nicht darüber nach, ob Abels Schafe vielleicht übermorgen Maul- und Klauenseuche haben und die ganze Herde niederrafft. Das interessiert ihn in diesem Moment nicht. Er ist nur bei sich und sagt, boah, es ist blöd hier. Es ist für ihn nicht begreifbar und es ist für ihn nicht auszuhalten. Ich möchte das Wort fast, hatte ich ursprünglich da mal stehen, das habe ich wieder weggestrichen, weil ich gesagt habe, nee, es ist ja nicht nur fast auszuhalten, denn wenn ich es fast aushalte, dann finde ich noch die Kurve, er hält es nicht aus Und deshalb ist es auch vorsätzlich, als er mit Abel auf das Feld geht. Der lädt ihn nicht zum Spaziergang ein. Aber die Ausleger sind sich nicht so ganz einig. Man möchte Kain eigentlich immer so gerne zum Bösen machen. Der Brudermörder, ne? Das ist ein hartes Wort. Er hat es ja auch getan, ist ja auch ein wahres Wort. Aber die ursprüngliche Erzählung, da ist der Augenmerk, mein Augenmerk ist sofort auf einem anderen Fakt. Und das ist die Wirklichkeit vom Uranfang an. Also außer mir, der ich es erzählt gekriegt habe, ihr seid ja die Gemeinde hier, wisst ihr, dass ihr euch schon eine Weile mit 1. Mose beschäftigt. Das ist jetzt das Ende der Predigtreihe. Und 1. Mose holt uns rein in diese Gedanken, wie denkt Gott denn? Was war denn so seine Idee? Elohim Kedem, der Gott des Ursprungs, der erschafft. Also es ist so eine Wirklichkeit von Uranfang an. Wir haben ja auch immer so die Vorstellung, Kain und Abel, okay, der Schäfer, der geht jetzt auf den Markt und verkauft ganz viele Tiere da oder so. Ja, aber an wen denn? Ne? Also wir sind ja so in so einer Geschichte und wenn man sie mal ganz genau betrachtet, so hatte Christina nicht gerade gesagt, das ist der erste menschlich geschaffene Mensch, da gibt es noch Adam und Eva, von anderen wissen wir aber nichts. Also die sind tatsächlich eine sehr, sehr kleine Zelle da, die Familie Adam und Eva. Also wir reden vom Uranfang an und schon da ist es ungerecht, also aus menschlicher Sicht ungerecht. Es gibt Grund für Neid und Eifersucht. Also das sollte uns zu denken geben. Und diese Botschaft, die da drin steckt, die entspricht unserer Lebenserfahrung bis heute. Ich glaube, niemand ist wirklich frei davon. Ich habe es eben schon mal gesagt, wenn nichts mehr funktioniert, wenn dein Geld alle ist oder du immer zu wenig hast davon, wenn andere mehr Erfolg haben, du auf der Arbeit nicht nach vorne kommst, du immer übersehen wirst oder du die Arbeit machst und andere streichen die Lorbeeren ein, wenn du deine große Liebe nicht findest, wenn du keine Kinder bekommst, wenn du den Nachbarn siehst, der gesund ist und du bist krank, dann siehst du jemanden, der wird geheilt. Und du wirst nicht geheilt. Glaub mal, in meiner Familie, ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben gebetet wie die Weltmeister. Ja, meine Schwester war todkrank von Anfang an. Aber Gott hat es nicht getan. Er hat sie nicht geheilt. Aber er hat ihr ein überdurchschnittlich langes Leben geschenkt. Mit ihrer Krankheit hieß es, sie wird nicht älter als 4 Wochen. Dann, als sie 4 Wochen alt war, wurde sie nicht älter als 4 Jahre, nach menschlichem Ermessen. Und als sie 4 Jahre alt war, gut, da wurde man etwas großzügiger, also Pubertät ist dann aber auch wirklich das Ende. Also sie ist gestorben und war 35. Meine Mutter würde sagen, gute Pflege, Herr Doktor. Ja, da hat sie viel für getan, unsere Mutter. Aber ne, wir stecken da nicht drin, wir vergleichen uns, wir gucken, wir sind neidisch, wir haben alle gelernt, da ganz kontrolliert mit umzugehen, aber manche von uns eben auch nicht. Und dann sollten wir vorsichtig sein, da zu stehen und zu sagen, kann uns nicht passieren, bloß weil wir nicht ein Elektrokabel in der Nähe hatten, als es um unseren Bruder ging oder nicht mit unserem Bruder auf den Acker gegangen sind oder mit unserer Schwester. Sondern das ist tiefenpsychologisch gesehen eine ganz dicke Nummer. Und die trifft jeden von uns. In der ursprünglichen Übersetzung des hebräischen Textes steht für Vers 5, und es wurde Kain sehr heiß vor Wut, und sein Angesicht fiel herunter. Ich glaube, diesen Blick, den kennt jeder von uns. Wenn du jemanden anschaust und du siehst einfach seine Enttäuschung im Gesicht, das weiß man. Man weiß, dass dieser Mensch enttäuscht ist. Und das Tolle ist, Gott sieht es auch. Denn er spricht es ja sofort an. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich mir das so vorstellen soll, aber Gott ist schon vor der Situation da und er gibt Kain eine Wahl. Habt ihr es auch so gelesen? Bevor alles losgeht, da ergrimmt Kain sehr und senkt finster seinen Blick, nachdem das Opfer nicht so angenommen ist und das Leben nicht so läuft, wie er sich vorgestellt hat. Und dann spricht der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Gute Frage. Also Gott hat es schon gesehen. Und da ist noch nichts passiert. Und dann sagt Gott zu ihm, ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Und dann gibt Gott noch einen ganz coolen Hinweis. du aber herrsche über sie. Was ja nichts anderes heißt als, da ist deine Wahl, genau an dieser Stelle. Also ein bisschen ist diese Geschichte eine Zumutung für uns alle, weil sie stört ein bisschen unser positives Menschenbild, sie stört auch ein bisschen unser Gottesbild, sie ist eine Zumutung für unseren Gerechtigkeitssinn und sie ist auch eine Zumutung so für den inneren Ansatz, dass wir die Menschen ja die Krone der Schöpfung sind. Also die Krone wackelt, die wackelt sehr. Kain hat wenig Konfliktpotenzial, würden wir das heute nennen. Und er ist auch nicht in der Lage, sich zu kontrollieren oder die Lage zu kontrollieren. Alles Gefühle, die wir kennen, er ist entrüstet über Gott, ein Gefühl, was wir auch kennen. Und dann lässt Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, diesen Mord aus Eifersucht geschehen. Warum mischt er sich nicht ein? Warum? Der souveräne Schöpfer, ich habe es eben gesagt, 1. Mose 1 bis 11, es geht nur um Gott und seine Menschheit. Und in diesen ersten 11 Kapiteln, da geht es so rauf und runter, das finden wir sonst in der Bibel wenig. Und die Hauptcharaktere sind immer Gott und seine Menschen und die Hauptproblematik ist immer der freie Wille des Menschen. Das hat sich Gott nur dabei gedacht. Es wäre so viel einfacher, wenn er das nicht gemacht hätte. Wenn er immer gesagt hätte, okay, ihr hört immer auf mein Kommando, was anderes gibt es nicht und los geht's. Wie anders wäre vielleicht das Leben von Kain und Abel verlaufen. Aber so sieht Gott uns nicht, sondern er sieht uns ja ebenbürtig. Ne? 1. Mose 1, wir sind geschaffen nach seinem Bild. Wir sind ein Abbild Gottes. Ach du liebe Zeit. Das ist ein ganz großes Erbe, was wir da haben. Und Gott hilft uns, ein Geschöpf mit freiem Willen zu sein. Und er gibt uns immer die Wahl, Gott zu gehorchen oder ihn zu missachten. Deshalb ist das eine Urgeschichte. Und wir sollten sie uns gut anschauen. Kain ist der erste moderne Mensch. Denn genau wie seine Eltern Adam und Eva lehnt er sich gegen diese willkürliche Verteilung von Lebenschancen auf und nimmt sich sein vermeintliches Recht und in diesem Fall eben das Recht, den verhassten Bruder aus dem Feld zu räumen. Merkt ihr schon, es gibt viele Begriffe, die kommen alle aus dieser Geschichte. Soll ich meines Bruders Hüter sein, aus dem Feld räumen? Es gibt ganz viele davon. Aber ich habe ja eben gesagt, Gott hat rechtzeitig in Kains Leben gesprochen und deutet ihm sofort seine finsteren Gedanken und gibt ihm die Chance, eine andere Entscheidung zu treffen. Wollen wir mal gucken, ob er es macht und ob er die Chance nutzt? Ich würde sagen, nein, er nutzt sie nicht. Er geht seinen Weg, er bringt seinen Bruder um. Dann kommt Gott wieder ins Geschehen, genauso wie im Paradies geschehen, wo Gott im Garten wandelt und sagt, Adam, wo bist du? Fragt Gott hier Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß auch nicht, wer die Vase zerbrochen hat, ist die Antwort. Nein, er sagt, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Wie doof von ihm. Also ich meine, Entschuldigung. Mütter können um Ecken sehen, deshalb ist das mit der Vase genauso doof. Aber Gott ist der allmächtige Gott. Wie doof von ihm, zu ihm zu sagen, wo soll ich denn wissen, wo der ist? Vier Menschen auf der Erde, wo soll ich denn wissen, wo der ist? Also, deshalb glaube ich, kommt Gott nochmal um die Ecke und sagt, ich glaube, ich muss meine Frage noch etwas genauer stellen. Und dann sagt er, was hast du getan? Und ich empfinde das so als so eine Chance, das machen Eltern auch so, wenn sie schlau sind. Sie geben ihren Kindern immer noch mal die Chance, doch noch schnell die Wahrheit zu sagen, bevor wir auch noch ein anderes Vergehen ahnden müssen, nämlich das des Lügens. Sagt Gott, was hast du getan? So, ich glaube, er wartet nicht wirklich auf die Antwort. Er sagt dann nämlich, sag nichts anderes, die Stimme deines Bruders schreit vor mir, zu mir aus der Erde. Und das finde ich so cool von Gott, weil das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, ah, der arme Abel, über den wir hier gar nicht mehr reden, der ja leider tot ist, der hat noch einen Fürsprecher. Es geht noch auch ein bisschen um ihn. Und dann straft Gott, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, so soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sein sollst du sein auf Erden. Also Schluss mit Ackermann. Aber was macht der Kain denn dann? Und er macht das, was wir alle machen. Wenn wir die Konsequenzen unseres Handelns tragen sollen, dann fangen wir an zu jammern. Kein jammert. Oh, Herr, oh nein, meine Strafe ist so schwer. Oh, der hat jemanden umgebracht und er traut sich, sich dahinzustellen und zu sagen, das bisschen Strafe ist zu schwer. In manchen Ländern dieser Erde stünde auf Mord Todesstrafe. Wie du mir, so ich dir. Aber da ist Gott überhaupt nicht. Sondern er sagt, nein, es ist, wie es ist. Das ist meine Strafe. Ackermann bist du nicht mehr. Aber getötet wirst du auch nicht. Und da ist mir was, als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, ah, das ist interessant. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir müssen ja leider mit diesen Terrorakten leben. Und der letzte Terrorakt war in Neuseeland. Der Mann, der in der Moschee dort 50 Menschen umgebracht hat. Und wenn ich dann höre, der ist gefasst worden von der Polizei und muss sich seiner Tat stellen, muss also sozusagen die Konsequenzen seines Handelns tragen, bin ich erleichterter, als wenn mir einer sagt, die Polizei hat ihn erschossen. Weil ich immer denke, wie schlimm für die Opfer und die Angehörigen dahinter, dass, weil es sich nicht gut anfühlt, wenn jemand dem ja eigentlich dann auch entkommt, nämlich die Konsequenzen seines Handelns zu tragen. Denkt nur ich so oder denkt ihr das auch so? Ne? Dass ich denke, da, das ist noch so ein bisschen, da, ne, da, der muss schon noch auch was dazu sagen. Und wir wollen das ja auch immer alles verstehen. Also kein kriegt aus meiner Sicht mildernde Umstände und jammert darum. Und was man bei dem Gejammer auch leider hören kann, ist, der hat eigentlich nur Angst vor der Strafe. Hört ihr Reue? Tut dem das leid, was er getan hat? Hat er das verstanden? Nein. Erstaunlich, Gott sorgt trotzdem für ihn. Denn er sorgt ja dafür, dass ihn kein anderer tötet. Er sorgt dafür, dass er die Konsequenzen seines Handelns tragen muss. Er kann sich dem nicht entziehen, aber er sorgt auch dafür, dass kein, und das lesen wir etwas später, einen anderen Beruf ergreift, in dem er sehr erfolgreich ist. Er lebt also weiter. Sein Bruder hat diese Chance nicht. So kommt die Geschichte von Kain und Abel eigentlich zu einem guten Ende. Zu keinem guten Ende, aber zu einem Ende mit einem offenen Ausgang. Kain bekommt von Gott trotz der Bestrafung noch eine weitere Chance. Das ist das, was wir auch alle wollen. Wir wollen auch immer wieder eine neue Chance haben. Kain baut die erste Stadt, also er wird Architekt. Ist ja eher ein Aufstieg, ne? So aus unserer Sicht. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, die ich mir da stelle, was ist denn mit uns? Wie sind wir denn so? Wo ist denn so unser Tatort? Ach so, der arme Folie-Mensch, der muss mit mir verzweifeln. Ich glaube, es ist Folie 10. Ich bin super in PowerPoint, aber ich bin ganz schlecht in der Ansage derselben. Genau. Ich habe ja vorhin gesagt, diese Geschichte ist eine Zumutung für uns. Aber ich schlage mal vor, wir weichen dieser Zumutung mal nicht mehr aus. Und tun mal nicht mehr länger so, als hätten wir mit dieser Geschichte eigentlich nichts zu tun, weil wir ja niemanden ermordet haben. Aber wie Gott uns ja sehr darauf hinweist, ist, die Sache ist ernst und es gibt immer zwei Entscheidungen. Und auch wenn du deinen Bruder nicht wirklich töten wolltest, als du gesagt hast, ich hasse dich, ich töte dich, ist es doch so, dass Gott auch uns immer wieder darauf hinweist, da ist die Sünde, so sieht sie aus, du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Folie 11. Hast du Gutes im Sinn, dann kannst du jedem offen begegnen. Und die Umkehr der Seite der Medaille ist, hast du nichts Gutes im Sinn, dann steht die Sünde vor der Tür und sie will und sie wird dich zu Fall bringen. Aber was hat Gott dazu gesagt? Wir sollen über sie herrschen. Das heißt nicht, dass wir die Tür aufmachen sollen, so viel steht fest. Sondern das heißt, dass wir vor die Tür treten und sie beiseite schieben und eine bessere Entscheidung treffen. Wie geht das? Das geht ziemlich einfach, aber irgendwie dann doch nicht so einfach, muss ich doch zugeben. Wir müssen auf unsere Motivation achten. Warum tun wir, was wir tun? Warum sagen wir, was wir sagen? Wir müssen uns selber reflektieren. Hast du Gutes im Sinn, dann kannst du jedem offen begegnen. Das heißt dieses, du kannst den Blick heben. Hast du nichts Gutes im Sinn, dann wird dich die Sünde zu Fall bringen. Und dann sind wir, Entschuldigung, wenn ich das so in aller Deutlichkeit hier am Sonntagmorgen sage, kein Deut besser als kein. Kein bisschen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so eine Predigt vorbereite, und ich meine, die Chance hattet ihr jetzt nicht, ihr müsst sie einfach anhören, aber dann geht mir das Thema sehr lange nach. Ich denke da viel drüber nach und dann fallen mir in meinem Alltag Dinge auf, die plötzlich einen Zusammenhang gewinnen. Und eins möchte ich euch so mitgeben. Es ist sogar auf meiner Arbeit so, wie bei euch auf der Arbeit. Ich arbeite mit Christen, ihr vielleicht nicht, aber es ist überall das Gleiche. Wenn die persönlichen Befindlichkeiten betroffen sind und wenn die persönlichen Eitelkeiten betroffen sind, dann reagiert, egal welcher Mensch, ob Christ oder nicht Christ, eigentlich gleich. Und ich weiß nicht, wie eure letzte Woche war, wie oft ihr da innerlich gedacht habt, boah, geh mir aus den Augen. Damit fängt das an. Ja? Mir wäre lieber, du wärst nicht da. Tritt doch zurück oder geh doch beiseite, bewirb dich doch woanders. Also Hauptsache, du bist weg von mir. Oder wir sagen zu jemandem anderes, also, oh, was der Klaus da eben wieder, ne? Also, Klaus kann man hier nicht nehmen, ne? Ich muss Heinz nehmen. Klaus, der Pastor, ne? Gesehen. Also, was Heinz eben wieder gesagt hat, ja, das, also, nee, ne? Und guck mal, der Chef, ne? Der Chef sofort wieder bei Heinz. Das war meine Idee. Hallo? Gestern beim Frühstücken, das war meine Idee. Und so wird das eine Schleife und eine Schleife und eine Schleife. Aber wie viel anders wäre es, wenn du feststellen würdest, ihr habt gemeinsam eine Idee entwickelt, Heinz konnte sie dem Chef sagen und jetzt hat es das Unternehmen vorwärts gebracht. Klar, da kommst du nicht so gut drin vor. Heinz halt mal. Aber vielleicht gibt es einen anderen Tag und dann kommst du gut vor. Wir sind so schnell mit unseren Entscheidungen, die Motivation des anderen als schlecht zu empfinden, unsere natürlich selbstverständlich immer als gut. Wir müssen lernen, uns zu hinterfragen, sonst sind wir nicht besser als kein. Jesus verfeinert das noch ein bisschen, deshalb habe ich euch den Text aus den Seligpreisungen als Lesung mitgegeben. Und da sagt er sehr deutlich, wer mit seinem Bruder zürnt, und Schwestern sind auch immer gemeint, und Jesus meint auch mehr als nur den leiblichen Bruder und die leibliche Schwester. Jesus geht immer von der Menschheit aus und nennt sie aufgrund des Gleichheitsdingens, Brüder und Schwestern. Wer mit seinem Bruder zürnt, und dann kommt Pünktchen, Pünktchen, ist schuldig. Wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, Pünktchen, Pünktchen, ist schuldig. Du sagst zu deinem Bruder, du narr, du bist schuldig. Da sagen wir, das ist doch banal. Ich bin ganz oft sauer auf irgendwen. Ich denke auch manchmal, boah, was ein Depp. Und dann denke ich auch noch so, ach nee, nicht der schon wieder. Ja? Und Jesus ist da ganz klar. Wir sagen, das ist doch banal. Wir haben keinen mit umgebracht. Jesus sagt, da fängt das an. Genau da fängt es an. Du bist schuldig in dem Moment. Du hast dich in dem Moment falsch entschieden. Ja, soll ich jetzt alle toll finden, die doof sind? Ehrliche Antwort? Ehrliche Antwort aus Jesus Sicht? Liebe Gemeinde? Ja, ja, ganz genau. Ich soll alle toll finden und der Idealzustand ist, alle finden auch mich toll. Und dann hätten wir das Problem, nämlich umschifft und die Urgeschichte könnte mal Urgeschichte bleiben. So bleibt sie halt immer aktuell. Es wäre immer schön, wir könnten mal ein Thema abhaken. Ist aber nicht so. Also wenn du in deine neue Woche gehst, das ist ja immer so der Sinn am Ende von Predigten, was nehme ich denn daraus mit? Dann möchte ich euch zwei neue Stichworte mitgeben. Ne, wir hatten die am Anfang, könnt ihr euch erinnern, Hass, Eifersucht, sich nicht gesehen fühlen, sich zurückgesetzt fühlen, krank sein an seinen Emotionen. Das neue Stichwort oder die beiden neuen Stichworte heißen, sich zu vertragen und sich zu versöhnen. Und ich kann euch schon sagen, die sind 80 Mal anstrengender als die anderen. Und die kosten euch in eurer Persönlichkeit, in eurem Stolz, in euren Eitelkeiten auch mindestens 80 Mal mehr als das andere. Weil du musst dir schon zu einem ganz frühen Zeitpunkt in deinem Kopf sagen, nee, was hatte diese schlaue Predigerin von Sonntag noch gesagt? Wir wollen uns vertragen Und ich möchte den anderen genauso ansehen, wie er mich. Und da muss ich als Erster vorangehen, damit das dann auch passiert. Wir Christen, hier, die wir hier sitzen, wir können die Welt besser machen. Von den anderen können wir es nicht erwarten. Aber von uns können wir es erwarten. Gott erwartet das von uns. Er steht immer kurz vor dir und sagt, hallo, Christina, heute richtige Entscheidung. Oder die Sünde lauert vor der Tür. Und jetzt stellt ihr euch das einfach immer mal als Bild vor und ihr tretet aus der Wohnungstür, denkt, boah, heute muss ich wieder ins Büro zu den Deppen. Und ihr macht die Tür auf und dann sagt die Sünde, hallo. Ja, weil das hilft, wenn man sich das etwas lustiger darstellt, hilft das. Aber es ist die Wahrheit, sie steht da. Wenn du mit dieser Motivation auf deine Arbeit gehst, hast du schon verloren. Wollen wir verlieren? Nein. Ich habe einen guten Satz gefunden zu dieser Geschichte und damit schließe ich jetzt mal. Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen zum Aufwachen. Das hier war der Wake-up-Call. Amen.